Ich möchte gerne einen Text lesen aus Matthäus 17, 1 bis 8. Vielleicht stehen wir gerade noch auf zu der Textlesung. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut zu sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, seine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Amen. Während meiner Studentenzeit in Basel bin ich in einer internationalen Wohngemeinschaft gewohnt. Und mein Kollege und ich haben gedacht, man müsse doch diesen internationalen Leuten ein bisschen die Schönheit von unserem Land aufzeigen. Und so haben wir eine Reise gemacht miteinander und wir sind in Churi Zug eingestiegen, um nachher mit dem Bernina Express ein bisschen durch die Berge zu fahren. Und ich mag mich gut erinnern, es ist ein paar Jahre her, aber es ist noch sehr eine eindrückliche Erinnerung so. Wir sind da hochgefahren und ja, die Schönheit hat sich so richtig langsam bemerkbar gemacht. Auch in den Bergen, da sind so ein bisschen langsam Bäume kleiner geworden, Baumgrenzen überschritten und wir sind dann auf der Passhöhe angekommen. Und ich mag mich dann so erinnern, ich bin so in einem Zug und habe plötzlich so einen leichten Blick nach rechts gemacht. Und habe nachher das erblickt. Und es ist einfach so ein gewaltiges Panorama gsi mit diesen Wasserfällen, wo man vielleicht nicht so gut sieht, die da runterplätschert haben. Und ich weiss noch, also der Moment war es einfach so, so wow. Und ich war kurz im Moment sprachlos gsi. Wenn wir in unseren Text schauen, dann merken wir, die Jünger erleben auch so einen Moment, wo ihnen irgendwie die Sprache verschlägt. Und natürlich ist das, was die Jünger sehen, in keiner Art und Weise am kleinsten mit dem vergleichbar, was ich gesehen habe. Es ist etwas, das total unsere Vorstellungen sprengt. Weil in unserem Text Jesus zeigt den Jüngern seine Herrlichkeit. Und wir lesen im Vers 1: Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und sein Kleid wurde weiß wie das Licht. Und da erschienen ihnen Mose, Elia und redeten mit ihm. Ich weiss nicht, wie es euch geht, als ich den Text zuerst mal gelesen habe, habe ich mich gefragt, wieso genau der Mose und der Elia auf dem Berg oben? Was machen die, ich sage mal, verstorbenen Leute plötzlich auf dem Berg oben? Wenn man mal das anschaut, dann stellen wir fest, der Mose und der Elia sind so 2 der grössten Glaubenshelden im Alten Testament. Der Mose steht stellvertretend für das Gesetz und der Elia stellvertretend für Propheten. Jetzt muss man sich vorstellen, das sind Glaubenshelden. Für einen Juden, dazumals, sind das wirklich so von Kind auf ihnen von diesen Geschichten erzählt worden. Das sind Glaubenshelden gewesen, oder? Und ich weiss, wie es euch geht, wenn ihr von etwas ein Fan seid. Gehen wir mal davon aus, da ist irgendjemand Elvis-Fan, oder? Und boah, man redet wie der Elvis, man läuft wie der Elvis, man gibt sich wie der Elvis. Und das Schönste für so einen Fan wäre, eines Tages dem Idol zu begegnen. Was natürlich nicht möglich ist, aber so die Vorstellung wäre doch beflügelnd. Jetzt müssen wir uns vorstellen, es sind der Petrus, der Jakobus und der Johannes auf dem Berg oben. Und was passiert? Plötzlich sind auf dem Berg oben, wo sie stehen, 2 der grössten Glaubenshelden vom Alten Testament. Das muss man sich vorstellen. Ich denke, die 3 sind richtig gehend kribbelig geworden und haben, hey, das sind der Mose und Elia, oder? Und jetzt geht es noch weiter. Der Mose und der Elia sind auf dem Berg und ihre Lehrer, Jesus Christus, redet mit ihnen. Also mit anderen Worten, ihre Lehrer steht mitten unter ihnen. Ihre Lehrer, die sie lehrt, ihre Meister, oder? Und ich denke, die werden denken, was für ein Privileg, dass die zwei Gottesmänner mit Jesus stehen und reden. Wenn wir aber unseren Text anschauen, haben wir da ein bisschen etwas anderes in unserem Text. Nämlich etwas Schockierendes. Wo Jesus mit diesen zwei grössten Glaubenshelden redet, ist der Skiwerfer nicht auf Mose und Elia, sondern der Skiwerfer ist auf Jesus. Wir lesen im Vers 8, und sie sahen niemand mehr als Jesus allein. In dem Moment passiert etwas mit den Jüngern. Sie realisieren, Jesus, ihr Meister, ist mehr als der Mose und Elia. Ihr Meister ist viel herrlicher als der Mose und der Elia. Ihr Meister ist herrlicher als alles, was je vorher da war. Jetzt ist die Frage, wer ist Jesus denn? Und wenn wir im Vers 2 gehen, wird uns dort etwas von Jesus beschrieben. Und er wurde verklärt, das heisst verwandelt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Der Vers ist so dermassen reichhaltig, um den Reichtum ein bisschen zu entlocken, muss ich mit euch kurz ein paar Jahrhunderte zurückgehen. Nämlich macht der Vers einen Link zu einer anderen alttestamentlichen Geschichte. Und in dieser alttestamentlichen Geschichte kommt der Mose vor. Und zwar ist das Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft geführt worden. Und nachher hat Mose das Volk vor den Berg Sinai geführt. Und jetzt folgende Geschichte. Auf dem Berg Sinai, ebenfalls ein Berg, kommt die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke oben runter. Und der Mose ist der Einzige, der in diese Herrlichkeit hineingehen darf. Und jetzt ist ganz spannend, wo der Mose auf dem Berg ist, stellt er eine eigenartige Bitte. Und zwar sagt er, Gott, zeig du mir deine Herrlichkeit. Zeig du mir deine Herrlichkeit. Er ist schon in dieser Wolke, aber er will noch mehr sehen von dieser Herrlichkeit Gottes. Wenn wir das so hören, wenn wir uns noch kurz die Frage stellen, ja, was ist genau Herrlichkeit Gottes? Ist ein Begriff, herrlich, Herrlichkeit, man hört das so schnell mal, aber was bedeutet das genau? Wir müssen uns das so vorstellen. Gott ist heilig, gerecht, vollkommen, ewig, geduldig, gnädig, von grosser Güte und Treue und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt alle Eigenschaften von Gott nehmen, alle, dann haben wir die Herrlichkeit von Gott. Herrlichkeit von Gott bedeutet Summe von allen Eigenschaften von Gott. Jetzt ist interessant, im Alten Testament wird ein Wort gebraucht für Herrlichkeit. Das nennt sich Kavod. Das bedeutet auch Gewicht. Wenn wir jetzt die Kanzel lüpfen würden, das hat ein Gewicht. Tun wir mal das weiterspinnen. Würden wir mal das Haus lüpfen, das hat ein ziemlich, ziemlich grosses Gewicht. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Unsere Schweiz. Das könnte man nicht mehr wägen, das wäre so hoch. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Unsere Welt hat ein Gewicht, oder? Und jetzt tun wir einfach mal völlig übertrieben. Das ganze Universum hat ein Gewicht. Und jetzt würden wir uns vorstellen, das ist ein Waage. Wir würden das ganze Universum auf eine Seite der Waagschale tun. Und auf der anderen Seite die Herrlichkeit von Gott. Das ganze Universum würde kein bisschen ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit von Jesus Christus. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, was macht man eigentlich im Himmel? Ist das nicht langweilig nach 10'000 Jahren Lobpreis? Nein, ist es nicht. Weil wenn wir im Himmel oben sind, dann sind wir nach Millionen von Jahren erst am Anfang. Die Herrlichkeit Gottes zu entdecken und ab seinem Wesen zu staunen. Das ist so dermassen umfassend und unvorstellbar riesig, dass wir nach Milliarden von Jahren immer noch am Anfang sind, die Herrlichkeit zu entdecken. Jetzt, der Mose, muss man sich vorstellen, ist in einer Wolke hin und Gott offenbart ihm irgendwie ein Stückchen von dieser Herrlichkeit. Der Mose will mehr. Und Gott sagt interessanterweise, obwohl die Bitte irgendwie ein bisschen dreist ist, okay, Mose, ich gebe dir mehr. Aber du musst da in den Felsen reinstehen. Das war so ein Spalt, wenn ich jetzt vielleicht da so drinnen stehe, wahrscheinlich noch grösser. Und Gott sagt Folgendes: Ich gehe mit meiner Herrlichkeit an dir vorüber, heb aber meine Hand über dich, damit du das halbwegs überlebst und du darfst nachher mir hinten nachschauen. Und der Mose macht das, und das Interessante ist, als er Jesus nachschaut oder Gott nachschaut, Jahwe, dann leuchtet es sich so stark nachher, nach dem Erlebnis, dass er runterkommt und die Leute von ihm Angst bekommen. Muss ich mir vorstellen, was die Herrlichkeit mit Menschen macht, die sie erleben. Sein Gesicht hat geleuchtet. Jetzt ist es interessant, jetzt kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Wir sind wieder auf einem Berg oben. Wieder ist die Herrlichkeit Gottes, wo da ist und sich auf den Berg aufsenkt. Und wieder haben wir den Mose da oben. Jetzt haben wir aber in unserer Geschichte im Vergleich zu dem anderen Berg einen ganz grossen Unterschied. Nämlich folgenden. In unserer Geschichte, die wir haben, in der alten testamentlichen Geschichte, leuchtet in Mose sein Gesicht. Er strahlt also Gottes Herrlichkeit ab wie der Mond die Sonne. Aber in unserer Geschichte tut Jesus die Herrlichkeit Gottes nicht abstrahlen wie der Mond die Sonne, sondern Jesus ist die Sonne selber. Mit anderen Worten, Jesus ist die Herrlichkeit Gottes selber. Wir lesen im Hebräer 1,3, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Und die wunderbare Offenbarung wird noch verstärkt, indem die Worte von Gott erklingen, die sagen, wir lesen das im Vers 5, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. In dem Moment realisieren die Jünger, Jesus ist nicht nur mehr als ein Prophet oder irgendein Lehrer, sondern Jesus ist die Herrlichkeit Gottes selber. Jesus ist Gottes Sohn. Als ich mich mit dem Text befasste, habe ich mir die Frage gestellt, geht es uns häufig nicht ähnlich in unserer Gesellschaft? In unserer Gesellschaft wird Jesus so als Lehrer verehrt. Stichwort Humanismus. Oder er wird als Prophet verehrt. Stichwort Islam. Doch wird er wirklich als Gott verehrt? Und ich möchte jetzt bewusst auch die sich als Christen bezeichnen, mit ihnen nehmen. Geht es uns nicht häufig so, dass wir Jesus als Lehrer verehren? So ein bisschen gute Ethik haben, sich so ein bisschen nach der Lehre von Jesus ausstrecken, schauen, dass Kind christliche Ethik mitbekommen, indem wir sie in die Sonntagsschule stecken und so weiter. Aber das Leben radikal Jesus unterordnen und ihm alle Bereiche radikal hergeben, weil er Gott ist, ist häufig eine andere Sache in unserem Leben. Jesus ist nicht einfach Lehrer, Jesus ist Gott. Das heisst, die einzig vernünftige Reaktion von den Leuten, die freigemacht worden sind durch ihn, weil er sein Leben für uns abgeleitet ist, all in, vollkommene Hingabe, weil er Gott ist. Jesus ist für uns häufig ein bisschen der Prophet, auch ein bisschen der Wunderwirker, oder? Wir sind so bei Jesus, wenn es uns nicht gut geht. Also ich erlebe das bei mir, wenn es mir nicht gut geht, bin ich irgendwie noch viel mehr dort. So. Und nachher kommen so die guten Tage und das ist schwierig manchmal. So. Die läuft in deinem Leben, du hast gerade einen Lauf, es geht in den Beziehungen gut, im Job. Und nachher ist noch Jesus und gemeint noch so ein Nebendein. So. Und ich möchte auch da fragen, tun wir Jesus einfach so ein bisschen als den Wunderwirken behandeln, den wir reinholen, wenn es uns nicht gut geht? Oder tun wir Jesus als den behandeln, der er ist? Nämlich als Gott. Indem wir ihn in alle Lebenslagen, egal ob gut, schlecht oder was auch immer, einschliessen und mit ihm zusammen vorwärts gehen, egal was unsere Umstände sind. Jetzt, wenn wir unseren Text vor uns haben, wäre es jetzt natürlich interessant zu sehen, wie reagieren jetzt die Jünger? Man muss sich vorstellen, zurück auf den Berg rauf. Die Jünger sind da und sie werden Zeugen von einem Schauspiel, wo jeglichen Verstand sprengt. Wie reagieren jetzt der Johannes, der Petrus und der Jakobus auf das, was sie sehen? Wir lesen das im Vers 6. Und zwar heisst es dort, als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Die erste Reaktion Und wir möchten heute Morgen zwei Reaktionen anschauen. Die erste Reaktion, die wir hier in unserem Text haben, ist einfach nur Furcht. Also die Herrlichkeit Gott löst nicht so, es ist so schön, es ist so kribbelig, ich will mich... Sondern zuallererst ist die Herrlichkeit Gottes Furcht, die es auslöst. Und zwar eine so eine krasse Furcht, dass die ab Boden fallen. Man muss sich vorstellen, die sind treu ihrem Meister nachgefolgt, aber von einem Moment auf den anderen haben sie Furcht. Und zwar vor ihrem Meister. Vor Jesus. Und meine Frage ist, warum? Wieso? Ich glaube, der Grund ist folgender. Die Jünger stehen plötzlich in der Gegenwart von jemandem, der viel herrlicher ist als sie. Sie stehen in der Gegenwart von jemandem, der sie in allen Belangen total übertrifft. Sie realisieren, sie stehen an einem Ort, wo sie nicht hergehören. Ich versuche das zu veranschaulichen durch ein Beispiel von meinem eigenen Leben. Und zwar war es so, dass mal ein guter Freund von mir geheiratet hat. Und mit einem anderen guten Freund habe ich gedacht, weil das ein guter Freund ist, machen wir noch einen Beitrag am Hochzeit, oder? Und ja, ich bin ein relativ spontaner Mensch und mein Kollege, den ich den Beitrag mit ihm gemacht habe, ist noch viel spontaner als ich. Und dementsprechend ist es daraus gelaufen, dass wir kurz vorher ein Lied geschrieben haben und das eingeübt haben mit unseren Gitarren. Meine Gitarrenkünste, obwohl ich sie heute auch nicht als sehr herrlich bezeichnen würde, sind da mal nur einiges schlechter gewesen. Jetzt ist das so gewesen, Beiträge sind so vor sich hergetröpfelt und ja, wir haben vor lauter Spontanität vergessen, unseren Beitrag anzukündigen. Und es ist dann daraus herausgelaufen, dass wir während der Beitrag gesagt haben, wir haben dann auch noch einen und dann hat nachher der Bräutigam gesagt, ja nein, jetzt kommt es ihr Spend, ihr könnt nachher euren Beitrag weitergeben. Und ja, das Problem war wirklich, die Band war sehr gut. Und der Sänger hat sein Instrument voll im Griff gehabt, auch seine Stimme. Und nachdem der Sänger fertig war, hat es geheißen, jetzt kommt noch der Beitrag. Und ich weiss noch, ich musste mit der Gitarre vom Sänger spielen. Und ich habe ins Mikrofon vom Sänger hineingesungen. Und es ist dermassen kläglich rausgekommen. Und es ist eine lustige Geschichte, aber ich glaube, die Geschichte veranschaulicht genau, um was es da geht. Ich war plötzlich dort vorne und ich habe realisiert, ich bin gerade in der Gegenwart von jemandem, der mich total übertrifft. Ich bin in der Gegenwart von einer Band, die ich jetzt sage, die viel herrlicher war als ich. Ich bin an einem Ort, wo ich eigentlich gar nicht hergehöre. Und genau so ist es, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt. Vielleicht hast du das Gefühl, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich zahle meine Steuern, ich habe noch nie meine Ehe gebrochen und ich habe noch nie irgendwo jemanden öffentlich verleumdet. Und plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes und senkt sich über dir und du merkst plötzlich, nein, eigentlich habe ich gar nichts Gutes. Und eigentlich bin ich total sündig und eigentlich denke ich nur an mich. Du bist plötzlich in der Gegenwart von jemandem, der dich total übertrifft, wo herrlicher ist als du und du merkst, ich bin an einem Ort, wo ich eigentlich gar nicht hergehöre. Vielleicht denkst du, ich bin eigentlich doch ein ziemlich schlaues Kerlchen. Ich weiss eigentlich doch ziemlich viel, ich lese regelmäßig News und ich habe verstanden, wie es läuft. Vielleicht tust du das auch auf gewisse Lebenserfahrung zurückweisen. Jetzt ist es so, du bist plötzlich umgeben von der Herrlichkeit Gottes. Und Gott ist allwissend und er ist weise. Er ist sogar die Weisheit in Person. Und in dem Moment realisierst du, eigentlich weiss ich gar nichts. Und eigentlich denke ich die ganze Zeit nur an mich selber. Du bist in der Gegenwart von jemandem, der herrlicher ist als du und an einem Ort, wo du eigentlich gar nicht hergehörst. Und aus dem Grund verstehen wir vielleicht ein bisschen, warum die Jünger an den Boden fallen und total ihre Fassung verlieren. Jetzt müssen wir uns vorstellen, noch einmal, Herrlichkeit bedeutet Gewicht. Da breitet sich so ein Gewicht aus auf dem Berg, dass die Jünger in dem Moment das Gefühl haben, jetzt werden sie zerschlagen, jetzt werden sie erdrückt. Die Herrlichkeit ist so gross. Jetzt, wenn man das so erzählt, stellt sich die Frage, okay, aber wenn jetzt Gott herrlich ist und wir Menschen nicht wirklich herrlich sind, sondern im Gegenteil schmutzig und sündig, ja, wie können wir denn jetzt mit Gott in Verbindung kommen, oder? Ich meine, Gott ist herrlich, mehr nicht. Und der Punkt ist, wir können gar nicht mit Gott in eine Beziehung kommen. Gott ist herrlich und wir nicht. Man muss sich vorstellen, das sind zwei Gegensätze, so ungefähr wie Licht und Dunkelheit. Du kannst in einem Raum ein Licht machen und dann ist Dunkelheit weg. Oder du stellst Licht ab und dann ist Dunkelheit da. Aber es geht nicht Licht und Dunkelheit zusammen. Entweder oder. Und genau so ist es mit Gott. Nicht Gott und mir, entweder oder, weil es passt nicht zusammen. Oder kalt und heiß. Du kannst nicht kalt und heiß zusammen haben. Entweder oder. Genau so ist es mit uns und Gott. Gott ist, wie schon gesagt, herrlich. Wir Menschen, wir sind sündig, verdorben, egoistisch, ichsüchtig und so weiter. Und darum sagt die Bibel in Jesaja 59, Vers 2, zwischen Gott und uns Menschen besteht eine Trennung. Und die Trennung ist unüberwindbar. Das ist der Zustand, wo unsere Menschen heute drin sind. Häufig sagen wir Menschen, Gott ist so fern, ich habe betet. Ja, logisch ist er fern. Du bist trennt von ihm. Du bist auf der anderen Seite von dieser Trennung. Logisch ist er dir fern. Und darum ist die Frage, wie kann die Trennung durchbrochen werden? Und jetzt ist spannend, wenn wir zurückgehen auf unseren Berg rauf. Nämlich dort sind die Jünger und sie sind Jesus. Und die Herrlichkeit von Jesus breitet sich aus. Aber die Jünger werden nicht erdrückt. Die Jünger sterben nicht. Und ich frage mich, wieso sterben die Jünger nicht in der Geschichte? Weil eigentlich müssen sie sterben. Und der Grund ist folgender. Weil Jesus bei ihnen ist. Der Name Jesus bedeutet aus dem Hebräischen, Jahwe ist Retter. Jesus ist ein Retter. Und weil der Retter bei ihnen ist, werden sie nicht erdrückt, sondern sie werden gerettet. Und das ist das, was mich so dermaßen an Jesus Christus begeistert. Jesus ist Gott, die Herrlichkeit Gottes selber. Und was macht er? Er kommt auf die andere Seite, zu uns, in eine unherrliche, sündige, verdorbene Welt. Der herrliche Gott ist da gewesen. Er nicht in einem Lichtkleid in seiner Herrlichkeit, sondern Fleisch und Blut wie mehr. Ein ganz normaler Lieber hat sich so dermaßen erniedrigt, muss man sich mal das vorstellen. Und Jesus war der, der vor uns Menschen auf Knie ist, mit einer Lendenschürze und uns angefangen hat, die Füße zu waschen. Der herrliche Gott. Und als Ausdruck von der allergrößten Unherrlichkeit ist er am Ende von seinem Leben an einem Kreuz gehangen. Auf dem Hügel Golgatha. Und jetzt haben wir eine Parallele zu unserem Text, die mich selber extrem herausgefordert hat. Wir haben nämlich den Hügel Golgatha. Und zwar haben wir in unserem Text einen Berg und jetzt sind wir auf dem Hügel Golgatha, wo Jesus hängt. Und zwischen diesen zwei Bergen gibt es ziemlich, ziemlich viele Parallelen. Die erste Parallele ist, beide Berge sind außerhalb von Jerusalem. Im einen Berg erstrahlt Jesus in der grössten Herrlichkeit, die man sich vorstellen kann. Auf dem anderen Berg erstrahlt Jesus in der grössten Schande und in der grössten Niederträchtigkeit, die man sich vorstellen kann. In beiden Szenen geht es um ein Kleid. Auf der einen Seite heisst es, auf dem ersten Berg, Jesus hat ein Lichtkleid angehabt. Und auf der anderen Seite heisst es, Jesus hat gar kein Kleid angehabt, weil es ihm vom Leib gerissen worden ist und er nackt am Kreuz gehangen hat, in der grössten Schande. Auf dem einen Berg ist Jesus von Leuten umgeben. Und zwar von den grössten Glaubenshelden vom Alten Testament. Auf dem anderen Berg ist Jesus auch von Leuten umgeben. Nämlich von zwei der grössten Verbrecher und Mörder, die des Todes schuldig waren. In beiden Bergen ist irgendwie der Petrus dabei. Auf der einen Seite ruft er aus, Halleluja, oder wenn er das sagt, er sagt nicht Halleluja, aber hey, es ist so gut da zu sein. Und auf der anderen Seite taucht Petrus gar nicht auf, weil er nämlich geflüchtet ist, weil er vorher Jesus verleugnet hat. Auf der einen Seite heisst es, eine Wolke kommt und Licht kommt raus. Und auf dem anderen Berg wird es stockdunkel, weil Gott an seinem eigenen Sohn Gericht übt. Auf der einen Seite ruft Gott selber aus, das ist mein geliebter Sohn. Und auf der anderen Seite ruft ein sündiger Soldat aus, das ist wahrhaftig Gottes Sohn. Ganz wichtig in unserem Text, der Berg in unserem Text können wir nur verstehen, wenn wir den Hügel Golgatha verstehen. Weil die beiden Hügel gehören zusammen. Und ohne den Hügel Golgatha wäre unsere Geschichte gar nicht denkbar. Und ohne den Hügel Golgatha wäre auch unsere Geschichte, unsere Lebensgeschichte nicht denkbar. Jesus hat alles für uns gegeben, um uns zu retten. Er hat die grösste Unherrlichkeit auf sich genommen, um uns herrlich zu machen. Jesus hat uns herrlich gemacht. Ich sage es immer wieder so, wir geben Jesus unsere Sünden vor das Kreuz und er schenkt uns für unsere Sünden eine neue Identität, eine Identität als Sohn und Tochter vom höchsten Gott, Thronerbe von aller Herrlichkeit. Was ist das für eine Tausch? Was ist das für eine wunderbare Tausch? Jetzt haben wir die erste Reaktion gesehen, Furcht. Und diese Furcht führt, wenn wir unsere Sünden Gott hergeben zu einem neuen Leben. Und das steht jedem zur Verfügung. Wenn du das neue Leben noch nicht hast, komm nachher auf mich zu und du wirst das neue Leben noch heute bekommen. Und jetzt haben wir noch eine zweite Reaktion. Die zweite Reaktion ist ganz interessant und die nenne ich jetzt mal Freiheit. Freiheit. Wir lesen im Vers 4 folgendes. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus. Und jetzt ganz eine eigenartige Aussage von Petrus. Herr, hier ist gut zu sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Der Petrus fühlt sich also so wohl in dieser Herrlichkeit, dass er drei Hütten bauen will. Das ist ganz interessant, weil das ist eine eigenartige Aussage von Petrus. Der Petrus will drei Hütten bauen. Eine für Jesus, eine für den Mose und eine für den Elia. Aber jetzt ist die Frage, und für sich? Will er für sich keine Hütte bauen? Der Luther, der Reformator, hat das Grundproblem des Menschen folgendermaßen beschrieben. Er hat gesagt, das Grundproblem des Menschen, auf Latinisch kurz Homo incurvatus in se, was übersetzt heisst, der Mensch ist von Grund auf in sich gekrümmt. Also das ist die normale Haltung des Menschen, er ist in sich gekrümmt. Mit anderen Worten, der Mensch lebt in einer andauernden Selbstbespiegelung. Der Mensch schaut eigentlich die ganze Zeit auf sich selber. Eigentlich ist das meine Haltung, die ich jetzt habe, äußerlich, aber theologisch gesprochen schaue ich eigentlich so. Ich schaue, wie wirke ich gerade, wie bin ich gerade, was mache ich da vorne für eine Performance, was denkt eigentlich der Fred, wenn ich da vorne rede und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, wir leben in einer andauernden Selbstbespiegelung. Und das zeichnet sich aus, indem wir uns immer mit anderen vergleichen. Wir schauen auf uns, den anderen, wo bin ich, wo stehe ich gerade, was habe ich für einen Status, wie habe ich gerade gewirkt, wie hat das auf die Gemeinschaft gewirkt, wo ich den Witz erzählt habe in dieser Gruppe. Wir gehen aber noch weiter, wir vergleichen unseren Besitz miteinander. Also wir schauen auf unseren Besitz und schauen auf die anderen, aber wir gehen sogar noch viel weiter, wir sind völlig krank im Kopf. Wir vergleichen unseren Partner mit dem Partner der anderen. Verstehen Sie? Das ist total krank, die Einstellung. Wir sind von Grund auf in uns selber hineingekrümmt. Und jetzt passiert etwas. Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann kommt der Blick von uns selber weg auf die Herrlichkeit von Jesus. Und in dem Moment sind wir frei. Der Petrus kümmert sich, wie wir in der Bibel sehen, häufig so ein bisschen mit sich selber auch beschäftigt. Und in dem Moment, wo die Herrlichkeit Gottes kommt, ist er so eingenommen von dieser Herrlichkeit, dass er sich selber total vergisst. Mit anderen Worten, wenn die Herrlichkeit von Gott kommt, werden wir frei von uns selber. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Jetzt ist die Frage, wo können wir dieser Herrlichkeit Gottes begegnen? Und ich bin der Meinung, und ich habe das Gefühl, dass die Meinung theologisch stimmt, ich bin der Meinung, die Herrlichkeit von Gott zeigt sich am eindrücklichsten, am gekreuzigten Jesus Christus. Dort begegnet uns die Herrlichkeit Gottes. In der grössten Unherrlichkeit ist sie versteckt. Aber dort ist das Geheimnis vom Glauben. Und darum sagt der Paulus, er predigt Jesus, und zwar der Gekreuzigte. Und darum möchte ich euch mega ermutigen, wenn ihr der Herrlichkeit Gottes begegnen wollt, sucht bei Jesus Christus. Schaut dort nachschauen. Und schaut das, was dir passiert ist, verinnerlichen. Immer und immer wieder. Das zweite, die Bibel ist das Wort von Gott. Die Herrlichkeit Gottes begegnet uns im Lesen von der Schrift. Ich weiss, dass Bibellesen nicht immer ein so ein Berg von der Verklärungserlebnis auslöst. Wie manchmal ist es einfach Wort und man liest es. Und eine kurze Analogie dazu, das ist ähnlich wie bei meiner Frau. Und zwar, ich rede mit meiner Frau und sie redet mit mir. Häufig ist das Alltag. Ich komme heim, was hast du gemacht, was hast du gemacht. Aber dann plötzlich sagt meine Frau etwas so, was? Wow, okay, das habe ich jetzt noch nie so gesehen. Oh, oder? Und genau so ist es mit Gott. Wenn wir in der Schrift leben, bekommen wir sehr viel mit Gott über Gespräche und plötzlich wird uns etwas so angumpen, dass sich eine Herrlichkeit in unserem Leben auftönt, wo wir werden reinsinken und werden auf unsere Knie gehen. Und darum möchte ich dir heute Morgen ganz fest empfehlen, lese in der Schrift, lebe in der Schrift. Und die Herrlichkeit wird dir immer wieder begegnen. Und die Herrlichkeit begegnet manchmal auch gerade in Situationen, wo man es nicht erwarten würde. Nämlich im grössten Leid, in der grössten Verlassenheit. Also wir haben bis jetzt gesehen, die Herrlichkeit begegnet unserem Sohn von Jesus, aber auch im Besonderen in der Schrift. Und ich glaube, die Herrlichkeit von Gott begegnet uns auch besonders im Gottesdienst. Weil wir lesen in Römer 10, dass das Wort Grundlage ist von der Predigt. Und der Glaube kommt aus der Predigt und die kommt aus dem Wort. Oder? Und ich glaube, wo das Wort in Kraft verkündet wird, begegnet uns die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, besuch den Gottesdienst. Es ist nicht einfach so, dass ich heute Gottesdienst gehe, ich habe eigentlich Ferien. Nein, was ist das für eine Frage? Du kannst heute Morgen Gottes Herrlichkeit begegnen im Wort, in der Predigt. Und darum möchte ich dich ermutigen, geh in die Versammlungen. Wenn wir Jesus als Gott annehmen, dann merkt man plötzlich, es heisst in der Bibel, der Versammlungen sollen wir nicht fernbleiben. Hey, ja klar, gehe ich in die Versammlung. Erstens, ich ordne mich im Wort unter und zweitens, ich kann der Herrlichkeit Gottes begegnen. Und je mehr du Jesus liebst, umso mehr liebst du auch in die Versammlung zu gehen. Weil er dort ist und du ihn dort triffst. Und zum Schluss noch, ich könnte noch viele Beispiele machen, einfach noch so Anbetung. Ich bin ein absoluter Fan von Anbeten. Weil ich glaube, wir Menschen, wir sind so gemacht, wir sind Verstandeswesen, aber auch Wesen, die Erfahrungen brauchen. Das heisst ja, seht und schmeckt, wie herrlich der Herr ist. Also zum einen sehen, oder? Und zum anderen auch schmecken. Auch die Erfahrung ist wichtig. Und ich merke immer wieder, wenn ich einfach Lobpreis mache, dann bin ich so in einer Selbstverkrümmung, in einer Selbstverspiegelung. Ich mache Lobpreis, ich singe und plötzlich merke ich so, habe ich wieder den Blick von der Freiheit, oder? Weil ich merke, ich schaue nicht auf meine Schwachheit, sondern auf ihn. Ich bin der Problemin. Ich muss Gott nicht sagen, wie gross meine Probleme sind, sondern ich kann meine Probleme sagen, wie gross mein Gott ist. Lobpreis ist so kraftvoll. Lobpreis ist eine Waffe. Und brauchen die Waffe, weil die Hämmer gerade in Situationen, die schwierig sind, kann mit Klage anfangen, ausschütten, Herz ausschütten und dann kann es auch Lobpreis hineinführen. Und ich merke häufig, ich höre gerne Worship, wie man das ja heute Neudeutsch sagt. Und mich packt das immer wieder so, wenn ich da Wort höre, wo der Heilige Geist braucht, um mich anzusprechen. Und zum Schluss noch, jetzt habe ich gesagt, wo man Gottes Herrlichkeit finden könnte, oder? Also nur einmal kurz, man könnte sie finden im gekreuzigten Jesus, weil dort das Epizentrum ist von der Herrlichkeit. Man könnte es finden im Wort drin, man könnte es finden im Gottesdienst, in der Anbetung. Aber ich glaube, und jetzt mache ich einen größeren Rahmen auf. Ich glaube, man findet Gottes Herrlichkeit überall. Und ich glaube, geh in die Natur raus, du findest es auch dort. Wenn du mit dieser Verbindung zu Gott lebst, wirst du plötzlich in die Anbetung hineinkommen. Wenn du das bestaunst, was er gemacht hat, egal ob das ein kleines Pflänzchen ist oder die wunderbaren Berge, die ich gesehen habe am Anfang. Und ich glaube, wir können in allem innen Gott ehren. 1. Korinther 10, ob ihr nun esst oder trinkt. Dort heisst es weiter, tut alles zu Gottes Ehre. Wie kann ich essen und trinken zu Gottes Ehre? Ja klar, indem ich es geniesse. Und wenn ich geniesse, dann tue ich mein Raum oder mein, wie soll ich das sagen, fange ich es an zu rühmen. Und das Rühmen, das geht in Lobpreis raus, oder? Das ist Lobpreis, wenn du in Gott innen geniessest. Und auch da möchte ich euch ermutigen, die erste Dusche am Morgen, hey, ich habe warmes Wasser, Halleluja, das ist etwas Wunderschönes. Und nachher geht es zum Essen und dann kann man wieder Gott in dem innen geniessen, dem man den Dank rausgibt für das, was man hat. Und dann hat man Zeit mit dem Partner. Ist häufig so, verbringe ich jetzt Zeit mit Gott oder mit dem Partner? Das ist, klar ist Gott immer zuerst, aber man kann auch in Partnerinnen Gottes Gegenwart geniessen, weil Gott im Partnerin erlebt. Und es ist ein Geschenk von Gott, den Partner zu haben. Und ich finde auch da, miteinander Gottes Gegenwart zu geniessen, ihm gegenüber, das ich wollte ein bisschen sagen damit, mit dem Schlusspunkt, Gottes Herrlichkeit suchen unbedingt mit diesen Beispielen, aber die Herrlichkeit ist nicht einfach beschränkt nur auf den stillen Ort, sondern die dehnt sich aus, wenn wir in dieser Verbundenheit leben, auf unsere ganz gewöhnlichen Alltagssachen, die wir so machen. Und in denen einfach Gott geniessen. Der Kirchenvater Augustin hat gesagt, das grösste Ziel des Menschen ist, Gott zu geniessen und alle Sachen, die wir haben, in Gott, also um Gottes Willen zu geniessen. Und ich finde das ein wunderbarer Gedanke. Psalm 37,4, genieß Gott oder habe deine Lust am Herrn. Ist das Gleiche, so wieder die geben, was dein Herz begehrt. Und ich wünsche mir, dass die Herrlichkeit Gottes uns verändern kann, weil sie Furcht auslöst und wir uns beugen vor dem allmächtigen Gott. Aber auch zweitens, dass es die Freiheit in uns auslöst. Weil die Herrlichkeit von Gott löst Freiheit aus. Indem wir einfach in dieser Freiheit leben, weil wir ihn in unseren Alltag einbeziehen und überall die Herrlichkeit Gottes erblicken. Amen. Dann habe ich gehört, gehen wir jetzt gerade in eine Zeit vom Lobpreis und ich möchte euch da gerade ermutigen dazu, einfach eure Herzen zu öffnen und ich bete noch, währenddessen sich dann die Band parat machen kann. Ja, Jesus, ich danke dir vielmals für den Reichtum von deinem Wort und ich danke dir, Herr, dass du einfach so herrlich bist, Herr. Ich danke, dass ich auf etwas schauen kann in meinem Leben, das herrlicher ist als ich selber. Weil sonst wäre ich gefangen in mir innen, Herr. Aber ich darf auf dich schauen. Und wer kann schon sagen, Herr, dass er etwas hat, das einfach viel herrlicher ist als er selber? Und das bist du, Jesus. Und ich bitte, dass du uns veränderst, ganz persönlich von innen nach außen, Herr. Amen.